preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen und der mit Guten sättigt dein Leben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und so wollen wir dich preisen und loben, wie wir es im Lied getan haben, wie es in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, wollen uns innerlich vor dir beugen, zur Ruhe vor dir kommen, auf dich warten, auf dein Wort, auf dein Reden. Danke, dass wir die Stimme des guten Hirten kennen. Und danke, dass wir, Herr Jesus, deine Stimme hören dürfen. Aus deinem Wort lebendig gemacht durch deinen Geist. Und wir danken dir für unseren Bruder. Wir bitten dich, dass du ihn segnest, dass du deine Hand auf ihn legst und dass du ihn benutzt, um das zu sagen, was du gesagt haben willst. So nimm diesen Vormittag in deine Hand. Drücke deinen Stempel dieser Versammlung auf. Lass uns stille sein und hören. Gepriesen seist du. Amen.
Ja, ihr Geliebten und Ersehnten Gottes, ich freue mich, dass ich heute Morgen unter euch sein darf. Und es ist mir natürlich ein großes Anliegen, euch heute Morgen in eine Gewissheit, in eine ganz große Glaubensgewissheit hineinzuführen. Aber ich möchte gleich zu Anfang eine Warnung aussprechen. Wer denkt, man könne durch irgendwelche speziellen Erkenntnisse oder Seminare oder Weiterbildung in eine so Gewissheit kommen, wo man denkt, so jetzt kann mir gar nichts mehr passieren, der irrt sich natürlich gewaltig. Also Gewissheit, wirklich tiefe Gewissheit gibt es nur innerhalb des Glaubens. Nur innerhalb des Vertrauens ist es möglich, in diese Gewissheit hineinzukommen. Alles muss denen, die Gott lieben, zum Guten zusammenwirken. Und wer in diese Gewissheit hineinkommt, der kann in eine Gelassenheit hineinkommen, in eine Ruhe hinein, die wunderbar ist. Was aber nicht bedeutet, dass wir frei von Spannungen, frei von Problemen und Bedrängnissen wären. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir dürfen durch die Gnade unseres wunderbaren Gottes, dürfen wir Kinder und Söhne Gottes sein und unser allmächtiger Gott und Vater, der richtet sein Augenmerk in erster Linie auf seine Söhne, das heißt, und Töchter natürlich, das heißt, er hat uns im Fokus, er schaut auf uns und er will aus uns etwas ganz Wunderbares machen. Er will uns nämlich verwandeln in das Bild seines Sohnes Jesus Christus. Dieses Ziel hat er sich ins Auge gefasst und dieses Ziel wird er auch erreichen. Und wenn wir an dem festhalten, wenn wir ganz fest darauf vertrauen, dass er das macht mit uns, dann wissen wir sind total in seinen Händen. Und wir dürfen Gewissheit haben, dass er mit uns ans Ziel kommt. Es gibt viele Krisenherde in der heutigen Zeit. Die weltweite Wirtschaftsentwicklung war schon lange nicht mehr so unsicher wie heute. Etlichen Staaten droht eine Insolvenz und kaum einer weiß, welchen Dominoeffekt das auslösen wird. Wird ein Staat zahlungsunfähig und fängt dabei an zu brennen? Wir haben es ja in Griechenland etwas mitbekommen, wie dieses Volk ein bisschen angefangen hat zu brennen. Jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen ruhiger, aber das kann sehr schnell auch wieder eskalieren. Wenn also so Staaten anfangen zu brennen, könnte dieser Brand sich auch auf weitere Staaten ausweiten. Und das wiederum könnte zu einem globalen Kollaps führen. Was dann passiert, kann niemand richtig voraussagen. Es wäre auch möglich, dass wir noch ein weiteres Mal mit einem blauen Auge davonkommen. Ich kann mich noch gut erinnern, als 2008 die Lehman Brothers Affäre war, wo da in die Banken in einen großen Strudel hineinkamen. Da hatten wir ja schon ein bisschen die Befürchtungen, so jetzt kollabiert das ganze weltweite Wirtschaftssystem. Und wir sind von 2008 noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen, aber ob es ein nächstes Mal auch so sein wird, das wissen wir nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, irgendwann kommt es zur großen Katastrophe. Wann das ist, kann ich nicht sagen. Die militärischen Spannungen zwischen einigen Staaten scheinen auch zuzunehmen. Wie geht es mit dem Iran weiter? Wie geht es mit Nordkorea weiter? Der arabische Frühling oder besser gesagt die arabische Revolution, wir wissen ja nicht, wohin das führt. Zuerst hat man in den Medien so den Eindruck gehabt, ja, jetzt wehren sich die Araber so endlich gegen ihre Regime, gegen ihre Diktatoren, was vielleicht auch nicht schlecht war. Aber jetzt, was danach folgt, das ist ja noch völlig offen. In einigen Ländern zeichnet sich ab, dass sich die extremen muslimischen Organisationen, dass die an die Macht kommen und dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer als vorher. Wir wissen auch nicht, wie die Welt sich in Zukunft Israel gegenüber verhalten wird. Wir haben ja von Benjamin Netanyahu schon öfters die Bemerkung gehört, dass es nicht mehr lange tragbar ist mit dem Iran und von daher ist es gut möglich, dass Israel zuschlägt und was dann passiert, weiß auch keiner. Währenddem ein Großteil der Menschheit immer ärmer wird, werden die Superreichen und die Großkonzerne immer mächtiger und noch reicher. Ohne Zweifel nehmen die sozialen Spannungen zu. Seit einiger Zeit hat Nestlé das ganz große Geschäft mit dem Wasser entdeckt. Man denkt vielleicht immer, ja, das große Geld macht man mit dem Öl und Gas, aber diese Zeit, das ist natürlich immer noch so, aber mittlerweile hat Nestlé das große Geschäft mit dem Wasser entdeckt. Ich habe gelesen, in Pakistan und auch in anderen Gebieten der Welt bohrt Nestlé ganz, ganz tiefe, macht tiefe Bohrungen und holt ganz weit unten wunderbares, frischeres, sauberes Grundwasser hervor, füllt das in Flaschen ab, die dann aber so teuer sind, dass die Ärmsten der Armen das überhaupt nicht zahlen können. Gleichzeitig passiert Folgendes. Die armen Leute in Pakistan haben bisher Brunnen gehabt, von denen sie geschöpft haben, und der Grundwasserspiegel sinkt, was zur Folge hat, dass diese Brunnen austrocknen, dass diese armen Leute das teure Wasser von Nestlé kaufen müssen, wenn sie das überhaupt können. Das ist meistens eben nicht der Fall. Dann gehen sie noch zum Brunnen und da drin ist dann irgendwie eine Kloake, die sehr gesundheitsschädigend ist. Also wir sehen hier, die Weltwirtschaft betreibt Raubbau an der Erde. Man kann jetzt sagen, ja, die Wirtschaftsbosse oder die Konzernchefs zum Beispiel von Nestlé, das sind die ganz Bösen. Ich würde da ein bisschen vorsichtiger sein mit dem Urteil. Natürlich gibt es da sehr machthungrige Leute, sehr geldgierige Leute, ist mir alles klar. Aber ein Konzernchef, der steht natürlich auch unter einem ganz gewaltigen Druck, nämlich der Druck, er muss seinen Konzern so führen, dass die Gewinnmargen möglichst hohe sind, sonst verliert er seine Aktionäre. Das heißt, wir haben weltweit ein Aktiensystem, da in diesem Aktiensystem steckt ein richtiger Fluch drin. Das heißt, diese Konzernchefs stehen auch unter Zugzwang. Wenn jetzt ein Konzernchef von Nestlé sagen würde, Moment mal, wir schauen immer, ob unser Handel Fairtrade ist, ob wir niemanden zu Schaden kommen lassen, ob wir schauen, dass es überall richtig zu und her geht, auch umweltverträglich ist, dass keine armen Menschen zu Schaden kommen und so weiter und so fort. Dann würde der Gewinn von Nestlé so stark einbrechen, dass eben die Aktionäre weggehen würden und das wiederum würde sich ganz schlecht auf den Konzern auswirken. Also es ist zu einfach, die Schuld diesen Bossen einfach zuzuschieben, die stehen auch unter einem Zugzwang. Also von daher ist unsere ganze Welt von ihrem System her total marode. Wir befinden uns also in einem Teufelskreis, der menschlich gesehen kaum jemand durchbrechen kann. Und wenn wir das schauen, wenn wir hier mit offenen Augen diese Entwicklungen beobachten, dann kommen wir aus menschlicher Sicht zu folgendem Schluss. Aus menschlicher Sicht: Nichts ist so sicher wie die Unsicherheit. Und nichts ist so gewiss wie die Ungewissheit. Wer etwas anderes behauptet, ist kein Realist und verdrängt die Fakten. So sieht es aus menschlicher Sicht aus. Zum Glück haben wir noch eine andere Schau. Zum Glück haben wir noch eine Schau von oben herab. Ja? Wir haben nicht nur die Schau in die Horizontale und von hier unten, sondern wir dürfen durch das Wort Gottes auch von oben herab die ganze Situation beurteilen. Und da dürfen wir wissen, es geht zwar mit der Menschheit immer mehr bergab. Wir erleben den Abfall, wie wir das auch gestern gehört haben. Es geschehen gewaltige Turbulenzen, aber wir haben auch einen Gott, der in dieser Zeit Gewaltiges wirkt. Er bringt diese Schöpfung durch eine Geburt. Die Schöpfung ist in Geburtswehen. Sie leidet, die ganze Schöpfung leidet. Und was entsteht nach einer Geburt, die so schmerzhaft ist? Immer neues Leben. Angesichts dieser Sachlage stellt sich natürlich schon die Frage, ob ein gläubiger Mensch mit begründeter Zukunftshoffnung ein Illusionist ist, ein Mensch, der die Realität verdrängt. Ob es sich bei einem solchen Menschen um einen Illusionisten handelt oder nicht, hängt mit der Frage zusammen, auf was oder auf wen er seine Zukunftshoffnung begründet. Auf wen oder auf was begründen wir unsere Zukunftshoffnung? Begründen wir unsere Zukunftshoffnung darin, dass wir sagen, ich bin jetzt in Rente oder stehe kurz davor und ich habe genügend Erspartes und wir leben in einem Land, wo noch ein gut einigermaßen intaktes Gesundheitssystem herrscht, wo noch eine gewisse soziale Sicherheit herrscht und das trägt mich dann durch bis zu meinem letzten Atemzug. Ist das meine Zukunftshoffnung? Oder ist meine Zukunftshoffnung eben Jesus Christus? Ich erwarte Jesus Christus. Entweder holt er mich bei der Entrückung oder ich werde abscheiden, wie viele andere zuvor auch, und werde dann von Christus empfangen. Diesen Herrn erwarte ich und ich weiß, dass er mich durchträgt bis ans Ziel, dass er mich in seinen Händen hält, dass er mich einfach umgibt von allen Seiten. Aber ich weiß auch, dass es noch einige schwere Stunden geben wird in meinem Leben, so wie das ja auch viele oder praktisch alle in der Bibel, alle Gottesmänner und Frauen erleben mussten. Wer seine Hoffnung auf den menschlichen Fortschritt setzt oder auf die Annahme, dass die Menschheit immer aufgeklärter und dadurch auch besser wird, muss tatsächlich als naiver Illusionist bezeichnet werden. Das ist auch dann so, wenn alle sichtbaren Fakten für diese Annahme sprechen. Ich werde das heute Nachmittag noch ein bisschen erläutern. Es gibt dann auch eine Zeit, die steht noch bevor meines Erachtens, wo alle sichtbaren Fakten dafür sprechen, dass jetzt eine Menschheit fortschrittlicher geworden ist, dass jetzt eine Menschheit endlich aus der Vergangenheit gelernt hat und jetzt stehen wir wirklich vor einem neuen Zeitalter. Und auch dann, wenn alles so aussieht, wenn alle sagen Friede und Sicherheit, auch dann ist es nicht so, dass wir eben hier auf dieser Erde als Menschen aus Fleisch und Blut in dieser Sicherheit stecken, dass wir sagen können, so, jetzt haben wir die Probleme im Griff. Jetzt können wir nicht mehr bedrängt werden. Das ist völlige Illusion. Das Wort Gottes zeigt uns viele Stellen auf, wo der äußere Schein oft trügt. Manchmal beurteilen wir eine Sache so und so aufgrund unserer menschlichen Erfahrung und dann erleben wir, dass es nachher ganz anders kommt. Vor allem auch durch das Einwirken Gottes und seines Geistes passieren dann Dinge, die unserem Erfahrungsschatz widersprechen. Da, wo wir Menschen eine große Sicherheit verspüren, weil die sichtbaren Fakten durchwegs positiv sind, empfinden wir eine große Gewissheit. Doch aus göttlicher Sicht steht das unmittelbare Verderben bevor. Und da, wo es aus menschlicher Sicht hoffnungslos aussieht, aber gleichzeitig eine Zusage Gottes da ist, da ist größte Sicherheit und deshalb darf auch hier eine große Gewissheit entstehen und dürfen wir auch eine große Gewissheit haben, weil wir wissen, dass unser Gott Zusagen macht, zu denen er steht. Er ist absolut treu und er kann nicht lügen. Eine andere Sache ist die, und das werde ich heute Abend deutlich machen, dass wenn Gott etwas verheißt, wenn er eine Prophezeiung ausspricht, dass dann sehr oft wir Vorstellungen haben, wie sich die Prophezeiung erfüllen wird. Und diese Vorstellungen sind häufig falsch. Und das hat auch großen Einfluss auf unser Glaubensleben, aber dazu mehr heute Abend. Abraham, dazu ist ja ein Paradebeispiel in Römer 4, 19 bis 22, lesen wir Folgendes, Römer 4, 19 bis 22. Hier sagt Apostel Paulus, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Also man merkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr zeugungsfähig. Sarah hat ihre Regel nicht mehr. Ist vorbei. Also jegliche menschliche Erfahrung, jeder Mediziner hätte ganz klar gesagt, vorbei, aus, vergiss es. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Das heißt, das haben wir auch gestern schon gehört, je näher wir der Verheißung der Erfüllung der Verheißung kommen, desto unwahrscheinlicher scheint es, wenn wir es von außen her betrachten, dass die Verheißung eintritt. Und liebe Geschwister, ich bin heute ganz fest davon überzeugt, je näher wir uns der Entrückung, je näher wir ihr kommen, desto mehr sprechen alle äußeren Anzeichen dagegen und desto mehr werden die Leute spotten darüber, über die Ankunft Jesu. Ach, hört doch auf mit der Wiederkunft Jesu. Seit 2000 Jahren reden die Leute über die Wiederkunft Jesu und sie haben sich alle geirrt. Alle haben sich geirrt, es ist nie gekommen, hört doch auf. Dieser Spott nimmt so zu und je mehr er zunimmt, desto mehr wächst in mir die Gewissheit, es geht nicht mehr lange. Also, je näher wir an der Erfüllung sind, desto mehr sprechen die äußeren Anzeichen dagegen. zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er gab Gott die Ehre. Ich weiß, du bist ein Gott, dem alles möglich ist. Und er war der volle Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also allein die Tatsache, dass Abraham ganz fest davon überzeugt war, diese volle Gewissheit hatte, meinem Gott ist das alles möglich, auch wenn menschlich keine Chance mehr da ist, ihm ist es möglich. Dieser Glaube, wo man seinem Gott alles zutraut, dieser Glaube führt dazu, dass es zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Wir haben ja unter Gerechtigkeit manchmal so die Vorstellung, gerecht ist einer, der keinen Fehler macht, der absolut perfekt ist und der alles richtig beurteilt und richtig macht, keinen übervorteilt. Das gehört natürlich ein Stück weit auch mit zur Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist noch etwas ganz anderes. Die Gerechtigkeit Gottes kommt darin zum Ausdruck, dass ein Mensch vollständig auf Gott ausgerichtet ist und sagt, ich erwarte alles nur von dir und ich vertraue deinem Wort hundertprozentig. Die Gewissheit Abrahams begründete sich nicht auf der menschlichen Wahrscheinlichkeit oder auf der menschlichen Erfahrung, denn die war gleich null, sondern auf die Zusage eines treuen Gottes. Ohne Zweifel dürfen wir in Bezug auf die Zusagen Gottes eine ganz große Gewissheit haben. Da unser himmlischer Vater uns auch eine unübertreffliche Zukunft verheißen hat, dürfen wir auch eine begründete Zukunftshoffnung haben. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass wir erkennen können, es gibt Dinge, die gehören in den Bereich der absoluten Gewissheit, währenddessen wir über andere Dinge im Ungewissen bleiben. Es ist gut, wenn wir das unterscheiden können. Es gibt Dinge, wo wir keine Gewissheit haben. Hier geht es natürlich nicht um Heilsgewissheit oder darum, dass Gott uns erretten wird. Das sind nicht diese Dinge. Das sind andere Dinge, die werde ich noch erklären. Über die entscheidenden Dinge in Bezug auf unsere Existenz dürfen wir durch die Zusagen Gottes eine absolute Gewissheit haben. So dürfen wir in folgenden Punkten eine vollständige Gewissheit haben. Zuerst einmal Philipper 1,6. Wir schlagen auf, der Brief an die Philipper 1, Vers 6. Für mich ist es immer wieder wichtig, diesen Brief auf einen ganz wichtigen Hintergrund zu stellen. Dieser Brief, der ja so viel über die Freude schreibt, wie kaum ein anderer Brief, der ist auf einem ganz speziellen Hintergrund entstanden. Paulus war ziemlich sicher im Gefängnis. Paulus hatte sehr viele menschliche Probleme mit Gemeinden und weiß nicht was, so dass er an einer Stelle sagt, ich hatte fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit. Oder Gott hat sich jemandem erbarmt, einem Bruder erbarmt, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Mit anderen Worten, dieser Mann war so überschüttet mit Traurigkeit, mit Nöten. Und jetzt schreibt dieser Apostel von der Freude, wie kaum in einem anderen Brief. Und jetzt schreibt er noch etwas. Ich bin ebenso guter Zuversicht, trotz dieser vielen Traurigkeit, ich bin guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist gewiss, dass unser Herr das Werk, welches er in uns angefangen hat, auch vollenden wird. Ich kann nicht sagen, wie oft mir dieser Vers schon ein ganz tiefer Trost geworden ist. Wenn wir ehrlich sind zu uns selber, liebe Geschwister, ganz ehrlich vor Gott und zu uns selber, dann stellen wir doch fest, wenn wir so 30, 40 Jahre im Glaubensleben, manchmal auch 20 Jahre im Glaubensleben sind, stellen wir doch einfach fest, ich möchte so gerne meinem Gott gefallen, ich möchte so gerne mich ganz in seinen Dienst stellen, ich möchte so gerne ein Segen werden für andere Menschen und ich muss immer wieder feststellen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich kann dem Anforderungsprofil meines Gottes nicht genügen. Und je mehr ich die Bibel studiere, je mehr ich mich darin vertiefe, desto mehr merke ich, ich bin völlig unfähig, diesem Anforderungsprofil zu genügen. Und was passiert dann? Dann kommt eine ganz großen Zweifel vielleicht über uns und sagt, also ich schaffe das einfach nicht. Ich komme nie dahin. Es ist unmöglich. Ich schaffe das einfach nicht. Und jetzt kommt Paulus und sagt uns in diese Situation hinein, redet er jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Er übernimmt die Garantie, dass wir ans Ziel kommen. Dass das Werk, das er angefangen hat in uns, diesen neuen Menschen, den er in uns gezeugt hat und geboren hat, dass der wächst von Tag zu Tag. Der Äußere zerbricht immer mehr, zerfällt immer mehr, aber der wächst und wächst. Und dann geht es dann so Richtung Sterben. Und je näher wir dem Tod kommen, desto mehr zerfällt der Äußere und desto mehr wächst der Neue und langsam kommt es zur Entfaltung dieses neuen Menschen, genauso wie die Raupenpuppe, die sich verpuppt hat, und plötzlich bricht der Schmetterling hervor. Das sehen wir natürlich nicht mit diesen Augen. Das ist ein unsichtbarer Vorgang. Er kommt mit uns ans Ziel. Ich sehnte mich schon so oft nach Veränderung, nach Überwindung meiner Unzulänglichkeiten. Das ist ja schlimm, wenn ich so an meine Schwächen denke. Es gibt so, und das habe ich auch bei vielen Geschwistern festgestellt, jeder hat so bestimmte Schwächen und es ist manchmal so schwierig, diese Schwächen zu überwinden. Oder manchmal hat man den Eindruck, das geht gar nicht, ich bringe es einfach nicht auf die Reihe. Ich sehne mich nach Überwindung. Und immer wieder macht meine Seele die gleiche Erfahrung wie der Apostel Paulus, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Meine Vollendung, meine Verwandlung in das Bild Jesu scheint eine Unmöglichkeit zu sein. Oder wie man im Englischen sagt, Mission Impossible. Ja, also unmögliche Mission. Diese hoffnungslose Situation spürte auch Paulus, als er sagt in Römer 7, 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten vom Leibe dieses Todes? Er merkt, ich kann aus meinen eigenen seelischen und körperlichen Kräften dem Anforderungsprofil Gottes niemals genügen. Aber jetzt kommt Römer 8. Nun aber ist keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Also mit anderen Worten, wenn ich mich in ihm berge, wenn meine Seele sich an ihn klammert, dann ist keine Verdammnis, auch wenn ich die Verdammnis verdient hätte, es ist keine Verdammnis. Liebe Geschwister, und an dem müssen wir festhalten. In diese Hoffnungslosigkeit, in dieser menschlichen Hoffnungslosigkeit kommt eben diese wunderbare Verheißung aus Römer 8. Ich habe das gerade kürzlich schon einmal gesagt, wenn junge Gläubige den Römerbrief von 1 bis 16 durchlesen, dann machen sie das vielleicht in 16 Tagen oder vielleicht auch an einem Tag, wenn sie viel Zeit haben. Und dann lesen sie und dann versuchen sie, die Gedanken nachzuvollziehen, die Apostel Paulus hier macht, und dann kommen sie da irgendwie nicht so ganz mit. Und irgendwie merken sie dann, ja, Römer 7, das kann ich ein Stück weit verstehen, aber warum ist er jetzt so verzweifelt? Das war doch ein guter Apostel, der hat sich so bemüht in der Mission, der hat sich so hingegeben, er sagt ja selber, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen. Wo liegt eigentlich das Problem? Du bist doch genug gut. Und haben noch nicht erkannt, wenn man, je mehr man den Herrn erkennt, desto klarer wird einem, ich aus meiner natürlichen Konstitution her kann unmöglich dieses Anforderungsprofil erreichen. Das ist unmöglich. Das kann nur der neue Mensch in mir. Man wird immer mehr überwältigt von der Größe Gottes, wenn wir ihn schauen mit unseren Augen, sind wir so überwältigt mit dem, was wir schauen, dass wir immer bedeutungsloser werden, was unser, ich sage jetzt mal, unser Ich betrifft, was unser altes Wesen betrifft, das wird einfach eine Null. Und gleichzeitig, und das ist ja das Paradoxe, gleichzeitig erkennen wir, was, ich darf dein Sohn, ich darf deine Tochter sein. Und ich darf dir aber lieber Vater sagen, und ich habe alle Zeit Zutritt zu dir, und du hast mich geadelt und geehrt mit unglaublichen Ehren, aber nicht, weil ich so ein anständiger und braver Christ war, sondern weil du einfach dich meiner erbarmt hast und mich begnadigt hast. Und deshalb können wir vielleicht verstehen, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi. Wenn ich auf den Herrn Jesus vertraue, dann habe ich die göttliche Zusage, dass er das Werk in mir vollenden wird. Er tut es, nicht ich. Auch wenn ich es aufgrund meiner Erfahrungen nicht für möglich halte. Was für eine wunderbare Zuversicht und was für eine wunderbare Gewissheit, die wir aber nur dann haben, wenn wir sie im Glauben fassen. Ich vertraue deinem Wort mehr als meinen ganz persönlichen Erfahrungen. Das ist das Entscheidende. Es gibt noch viele andere Gewissheiten, an denen wir festhalten dürfen und über die wir uns freuen dürfen. Eine weitere unumstößliche Gewissheit ist auch, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu erretten. Paulus macht sein Kind Timotheus darauf aufmerksam, wenn er in 1. Timotheus 1, 15 bis 16 schreibt: Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Es ist gewiss. Da gibt es keine Diskussion und wir müssen daran überhaupt nicht zweifeln. Und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Solche, die schwach sind, die eben nicht aus eigener Kraft gerecht werden können, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Gott nimmt da so einen eifrigen Pharisäer. Ja, Jesus hat ja unter den Pharisäern unheimlich gelitten. Was haben die ihm Probleme und Mühe gemacht? Und nun nimmt er jetzt aus dieser Gruppe, nimmt er einen Mann, der so eifrig war, dass er den Leib Jesu verfolgt hat. Und zwar auf Schärfste, der war nicht zu faul, um nach Damaskus zu ziehen und auch da diese Nester der Christen noch auszurotten. Der so auch in seinem Eifer geradezu einen Hass hatte auf diese Leute. Warum eigentlich? Weil er dachte, also diese Christen, das sind solche, die sagen, Jesus sei der Messias, und das ist gar nicht möglich. Der Messias ist einer, der auf die Welt kommt, das Friedensreich aufrichtet, der uns befreit vom römischen Joch. Und Jesus, wie erbärmlich der gestorben ist, das kann ja nicht sein. Also sein theologisches Wissen hat ihm gesagt, dieser Jesus von Nazareth kann doch unmöglich der Messias sein. Und jetzt nimmt Gott diesen Mann und sagt, wir wissen ja, Saul, warum verfolgst du mich? Aber er hat natürlich innerlich auch ihm dann deutlich gemacht, das, was wir auch, ich glaube, es ist im Propheten Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Immer. Ich habe dich immer geliebt. Ich habe dich geliebt, als du da bei der Steinigung des Stephanus dabei standest und zugestimmt hast. Ich habe dich geliebt. Und ich liebe dich und ich habe etwas Großes mit dir vor und ich will dir zeigen, wie groß meine Gnade und Barmherzigkeit ist. Und liebe Geschwister, Paulus ist der erste von allen Sündern. Also Platz 1 ist belegt. Kann keiner sagen, ich bin der Schlimmste. Vielleicht der Zweitschlimmste, aber der Schlimmste ist Paulus. Ja, also der Erste, sagen wir das mal so. Und wenn für den seine Gnade reicht, dann reicht sie auch für uns. Und das ist wunderbar zu wissen. Es ist eine unumstößliche Gewissheit, dass Jesus Sünder rettet. Die Auswirkung dieser Rettung ist so umfassend, dass wir für die Sünde oder für Gott gar nicht mehr existieren. Aber auch die Sünde, Gott sieht uns nicht mehr in der Sünde. So bestätigt Paulus in seinem letzten Brief, 2. Timotheus 2,11, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wer sich in Christus birgt und sagt, ich klammere mich ganz an dir, ich will nur in dir drin sein, ich möchte nirgends anders sein als in dir, Herr Jesus, dann werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, wenn wir an ihm festhalten, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Oh, ja, warum jetzt? Was soll denn das? Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Das heißt auch mit anderen Worten, was Paulus sagt, nicht mehr lebe ich. Mein altes Wesen, mein alter egoistischer Mensch, der früher auf dem Thron saß, sitzt jetzt nicht mehr auf dem Thron. Der lebt in den Augen Gottes nicht mehr. Diesen alten Menschen verleugne ich. So wird er auch uns verleugnen, das ist positiv. Römer 6, 11, so auch ihr haltet oder rechnet euch der Sünde für tot. Man kann das auch übersetzen mit rechnen. Rechnet euch der Sünde für tot. Das, mit dem müsst ihr rechnen. Das ist göttliche Mathematik, liebe Geschwister. Göttliche Mathematik ist ein bisschen anders als unsere. Ja. Rechnet euch der Sünde für tot, obwohl wir immer wieder feststellen, dass wir tagtäglich Fehler machen und sündigen. Das passt doch nicht irgendwie, Paulus, wie kannst du das sagen? Das ist doch unehrlich, wenn ich mich der Sünde für tot rechne, das stimmt doch irgendwie gar nicht. Ich sehe was anderes. Es gibt ja so interessante Erlebnisse, da hat man zum Beispiel mal hat jemand mal eine Wespe erwischt, hat ihr den Kopf abgehackt und hat nachher festgestellt, da kommt der Stachel noch raus und spritzt das Gift raus. Oder jeder Bauer weiß, es kann passieren, wenn ich ein Huhn schlachte, den Kopf abschlage, dann flattert es noch ein bisschen weiter weg, ja, und dann bricht es zusammen. Und dieses Nachflattern, ja, das ist das jetzt. Ja, es flattert noch, aber der Kopf ist weg. Ich meine, dass ich das auf dem Thron meines Herzens saß und wer Jesus Christus sein Leben geschenkt hat, auf dessen Herzensthron sitzt Jesus Christus. Das heißt, der alte Kopf ist weg. Manchmal flattert es noch ein bisschen. Und ich habe jetzt diese Grafik nicht dabei, habe auch keine Zeit, das zu erklären, aber der neue inwendige Mensch, der kann gar nicht sündigen, sagt Johannes ganz klar. Der kann nicht sündigen. Das, was aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Unsere Seele kann noch sehr wohl sündigen. Wenn wir also sündigen, dann liegt es nicht daran, dass wir keinen neuen inwendigen Menschen haben, sondern daran, dass die Seele sich nicht untergeordnet hat unter den Geist und unter den neuen Menschen. Auch diese Aussage, rechnet euch der Sünde für tot, auch für diese Aussage dürfen wir volle Gewissheit haben. Wenn wir uns in Christus bergen, dann sieht uns der Vater nicht mehr in unseren Sünden, sondern nur noch in Christus. Da unser neuer inwendiger Mensch, der in Christus ist, eben nicht sündigen kann. Die Seele, die befindet sich eben in einem Lernprozess und dieser Lernprozess dauert in der Regel ein Leben lang. Trotz unserer Fehlerhaftigkeit dürfen wir uns der Sünde für tot halten oder der Sünde für tot rechnen und ganz gewiss sein, dass nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns. Die göttliche Tatsache, dass wir noch Fehler machen und uns der Sünde trotzdem für tot halten dürfen, beschreibt Johannes mit anderen Worten in seinem ersten Brief, Johannes 1,8, heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Klar, keiner kann sagen, wir haben keine Sünde mehr. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, dieser neue inwendige Mensch, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Die Rettung Gottes ist so umfassend, dass sie alle Menschen betrifft. 1. Timotheus 4, 9 bis 11. Und das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders oder speziell der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Ein Retter aller Menschen ist Gott nur dann, wenn er es auch wirklich macht. Wenn ich als Früchtelieferant sage, ich liefere alle Früchte, besonders aber Äpfel, dann habe ich mich auf Äpfel spezialisiert. Es wäre aber eine Lüge, wenn ich behaupten würde, alle Früchte zu liefern, aber gar nicht in der Lage bin, es auch zu tun. Das Wort ist absolut gewiss und unumstößlich, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Die Offenbarung bestätigt uns ebenfalls die Gewissheit, dass Gott einmal alles neu machen wird. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das Alte und Sterbliche, der Tod, der Schmerz und alle Not wird einmal nicht mehr sein. Wie wir noch sehen werden, gibt es in verschiedenen Dingen auf dieser Welt aber noch eine Ungewissheit. Es gibt viele Hoffnungen, die wir Menschen haben, die wir jedoch im Wort Gottes nicht finden. Keine Stelle verheißt uns, dass wir vor schmerzvollen Schicksalsschlägen verschont bleiben. Aber gerade in dieser Ungewissheit gibt es eine ganz große Gewissheit. Also keiner von uns kann sagen, es sei denn, er hat eine göttliche Offenbarung gehabt. Aber wenn er keine göttliche Offenbarung gehabt hat, kann er nicht sagen, ich werde nie an Krebs sterben. Das weiß keiner von uns. Und ich habe etliche Geschwister begleitet, die an Krebs gestorben sind. Es ist kein einfacher Weg. Gar kein einfacher Weg. Aber in diese Ungewissenheit gibt es eine Gewissheit, an die wir uns immer wieder erinnern sollten. Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten oder zum Besten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also wenn wir Gott lieben, dann muss uns alles zum Guten zusammenwirken. Auch eine Krebskrankheit. Sogar auch eine Depression. Depression finde ich etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Meine Frau hat es selber miterlebt und ich habe es ein Stück weit miterlebt. Wobei, wenn man es selber nicht erlebt hat, kann man eigentlich nicht richtig mitreden, bin ich der Überzeugung. Meine Frau hat dann mal eine Schwester getroffen, die gesagt hat, du, ich hatte mal eine Depression und ich war auch mal krebskrank und ich kann dir sagen, die Depression ist viel schlimmer. Weil die Seele, wenn die keinen Halt mehr hat, ja, das ist etwas ganz Schreckliches. Und trotzdem kann meine Frau heute sagen, in dieser schweren Zeit habe ich einige Dinge gelernt von Gott, die ganz entscheidend waren für mein Leben. Damals konnte ich nicht mehr beten, damals konnte ich nicht mehr die Bibel lesen, damals konnte ich nicht mehr die Mutter sein, die ich eigentlich sein wollte, nicht mehr die Ehefrau, die ich eigentlich sein wollte. Ich war eigentlich ein absolutes Nichts. Und als es dann so langsam wieder bergauf ging, hat mir Gott einfach auch gezeigt, dass er mich geliebt hat, ganz unabhängig davon, was sie ist, was sie tut und was sie leistet. Seine Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Überhaupt nicht. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Also in diese Gewissheit dürfen wir hineinkommen und in dieser Gewissheit dürfen wir unseren Weg gehen und wissen, er ist bei mir und er führt mich an ein wunderbares Ziel. Wenn wir also die Berichte aber aus der Bibel lesen, dann werden wir auch mit zahlreichen schweren Schicksalsschlägen konfrontiert. Und da sehen wir, das eine oder andere kann uns auch passieren. Hiob verlor sein ganzes Vermögen, seine Kinder, seine Gesundheit und auch seine Ehre. Er hatte nichts mehr, gar nichts mehr. Und am Schluss oder während seines Leidens war seine Seele so mürbe, dass er dann auch eine riesige Frustration hatte, was ja selbst was verständlich ist und was, wo wir es nicht besser gemacht hätten oder wir wären wahrscheinlich schon vorher kapituliert. Und wo das alles zum Ausdruck kam und die Freunde dachten, also so wie du mit Gott redest, das geht jetzt nun mal gar nicht. Ja? Also jetzt mach mal halblang, lieber Hiob, das geht nun mal nicht. So wie du sprichst, das geht nicht. Und was steht am Ende vom Buch Hiob? Ihr habt nicht Wahres geredet über mich wie mein Knecht Hiob. Elisa starb an einer Krankheit. Ja, aber ein Gottesmann. Elisa hat den doppelten Geist von Elia, ja. Den doppelten. Ein solcher Gottesmann, das war ja einer der größten Propheten im Alten Testament überhaupt. Der stirbt an einer Krankheit. Trophimus musste Paulus krank in Milet zurücklassen. In der Gemeinde von Jerusalem gab es viele Arme und Bedürftige. Paulus litt während seines Lebens an Sehschwäche, Galater 6,11, an Hunger, Durst und Kälte. Ich weiß nicht, wer von uns das letzte Mal Hunger gehabt hat, vielleicht als er gefastet hat, aber das ist ein anderes Thema. Aber wirklich Hunger, er wollte essen und konnte nicht. Unter schweren Gefahren, unter verschiedenen Gefahren, unter Misshandlungen, auch unter Verzweiflung. Wenn Paulus sagt, so dass wir am Leben verzweifelten, in 2. Korinther 1,8, dann frage ich mich schon, ob er hier auch eine kurzzeitige Depression hatte. Am Leben verzweifelt. Wenn wir diese Schicksale sehen und gleichzeitig feststellen, dass diese Leiden oft nichts mit einer Sünde oder einem Fehlverhalten zu tun haben, dann wird uns auch bewusst, dass wir nicht die Gewissheit haben können, von Leid, Not und Schmerzen verschont zu bleiben. Das wollen uns manchmal so gewisse charismatische Prediger wollen uns das ein bisschen rüberbringen. Also quasi, wenn du richtig glaubst, wenn du ein ganz tiefes Vertrauen hast, wenn du dich Gott total hingebst, dann segnet er dich mit Reichtum, Gesundheit und dann wird dein Leben ein voller Erfolg. Und mit diesen Versprechungen zieht man natürlich die Leute an. Ja, also da ist ja klar, wenn ich jetzt das von der Kanzel verkündigen würde und mit einer vollen Überzeugung, dann würden die sagen, ja, das will ich, genau das will ich, den Mann müssen wir hören. Aber wenn da einer auf der Kanzel sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, leugne sich selbst. Ah, das ist nicht so eine, die Botschaft passt nicht so in mein Lebenskonzept. Oder der Paulus, ja, ich war mal mit einem Mann zusammen, der hat mir gesagt, ja, weißt du, der Paulus da, als er gesagt hat, nun rühme ich mich meiner Schwachheiten und meiner Bedrängnisse und so, also das war ein bisschen komisch, also der war noch nicht so ganz beieinander. Ja, also da sehen wir, das war übrigens ein Gläubiger, ja, da sehen wir,
diese Sachen werden verdrängt, das passt nicht in mein Lebenskonzept. Ich höre mir viel lieber die Prediger an, die sagen, weißt du, mit Gott gibt es Segen und so. Es ist so, dass Gott unser Leben segnet, aber sein Segen, den er uns gibt, ist noch viel gewaltiger als der irdische Segen. Wir sind gesegnet mit jedem Segen aus den Himmeln. Diesen Segen aus den Himmeln, Epheser 1, 3 oder 4, dieser Segen möchte ich nie und nimmer mit einem irdischen Segen eintauschen. Nie und nimmer. Ich lebe jetzt seit 7 Jahren als freier Prediger. Das heißt, ich bin nicht angestellt bei einer Gemeinde und auch nicht bei einer Organisation. Bei mir ist es so, man weiß nicht so genau, von was man lebt. Ja? Also, weil die Honorare, die man bekommt, die reichen eben in der Regel nicht. Aber zum Glück gibt es auch Geschwister, die mal ab und zu mal... Und bei mir ist es immer so, ich weiß, ich muss nächsten Monat eine Rechnung bezahlen, ja, und ich habe das Geld noch nicht, und wenn ich dann die Rechnung bezahlen muss, dann ist das Geld da, und meistens von einer Seite, die ich nie gedacht habe. Das heißt, Gott rechnet bei mir. Auf der einen Seite ist das unglaublicher Stress, ja, er kommt immer auf den letzten Drücker. Das ist unglaublicher Stress. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist so schön, vom himmlischen Vater abhängig zu sein. Er rechnet. Aber ich darf in einer schönen Wohnung leben und habe immer die Rechnung bezahlen können, immer genug zu essen gehabt, genug Kleidung und so weiter. Es hat immer alles gepasst. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass, weil ich jetzt im vollzeitlichen Dienst des Herrn stehe, dass es mir nie passieren könnte, dass ich vielleicht einmal zahlungsunfähig werde, dass ich vielleicht meine Wohnung verkaufen muss, dass ich vielleicht in eine ganz kleine, billige Wohnung einziehen muss oder dass ich sogar vielleicht einmal in eine Zeit komme, wo ich Hunger habe. Diese Garantie habe ich nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich stelle mich ganz dir zur Verfügung und dann erwarte ich von dir, dass du mir diesen Lebensstandard möglichst auch erhältst. Habe ich nicht, diese Gewissheit habe ich nicht. Wenn Paulus sagt, dass er Hunger gelitten hat und unter Kälte gelitten hat, das heißt auch draußen geschlafen hat, kann mir doch das auch passieren. Liebe Geschwister, ich erfahre, dass Gott mich versorgt und mich segnet. Ich erfahre, dass er mir genügend gibt. Und er ist wirklich ein guter Arbeitgeber. Er ist nicht kleinlich. Ja, er ist nicht kleinlich, dass er sagt, also Daniel, ich halte dich so kurz, dass du dir nicht leisten kannst, mal auch in ein Restaurant gehen zu können. Das macht er nicht. Er ist großzügig. Aber ich habe nicht die Garantie, dass ich diese materielle Großzügigkeit bis an mein Lebensende habe. Die habe ich nicht. Aber ich weiß, wenn es dann mal enger wird, wenn ich vielleicht auch mal wie Paulus an Hunger leide, es ist gut für mich. Ja, es ist gut für mich. Es gibt also keine Gewissheit, von Leiden verschont zu bleiben, aber es gibt die Gewissheit, dass der Herr uns durchträgt und uns immer die Kraft gibt, die wir auch wirklich brauchen. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Also mit diesen Worten möchte ich eigentlich schließen und möchte einfach nochmal darauf hinweisen, wir haben nicht die Gewissheit, keine Probleme zu haben in dieser Welt, keine Not, aber wir haben die Gewissheit, er trägt uns durch. Und ich darf vielleicht ganz zum Schluss noch diese wunderbare Geschichte erzählen. Etliche kennen Sie schon, diese wunderbare Geschichte von einem Bruder, der in Saudi-Arabien gefangen genommen wurde, geschlagen wurde, gefoltert wurde. Der ganze Leib fühlte sich elend, also er war voller Schmerzen. Er wurde dann in einen Kerker geworfen, lag da am Boden mit vielen Schmerzen und wusste nicht, wann sie das nächste Mal kommen und ihn dann wieder weiter foltern. Und dann sagt er, dann kam der Friede Gottes plötzlich über mich und ich spürte die Gegenwart Gottes so intensiv, dass ich so glücklich war, so glückselig war wie nie zuvor und nie danach. Und diese Geschichte zeigt mir, es kann zwar sein, dass wir in eine menschlich gesehen absolut desolate in Zustand hineinkommen, das kann sein, aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der selbst in einer solch extremen Situation durchträgt und etwas schenken kann, das wir noch nicht kennen. Einige von euch werden vielleicht in den nächsten Jahren eine schwere Operation haben und man wacht auf aus der Narkose, hat unsagbare Schmerzen und man denkt, wie geht's weiter, und die Ärzte sind vielleicht ratlos, kann alles sein. Und dann kann der Herr in diese Situation hineinwirken, in einer Art und Weise, wie ihr es vielleicht noch nicht gekannt habt.